Ich darf anfangen heute mal wieder. Liebe Andi, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Hin und Weg, der Reisepodcast mit
Sven Meyer
und Andi Jans. Hallo Andi, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen.
Ni hao, Sven. Liebe Grüße aus China.
Ni hao ma. So weit geht mein Chinesisch noch.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, du bist immer noch in China. Das hört sich immer noch nach Urlaub an bei dir. Wie ist es denn so in China?
Gut ist, also erstmal frohes neues Jahr. Wir sind jetzt im Jahr des Karnickels, des Wasserkaninchens angelangt. Vor wenigen Tagen haben wir chinesisch Neujahr gefeiert. Ein neues Jahr hat begonnen.
Große Feier.
Ganz genau, 22.01. Ja, es sind viele Leute unterwegs. Es ist viel los. Es ist sehr beschwingt. Und ja, es ist schön hier zu sein nach all den Jahren mal wieder zu einer großen Feier. Und ich esse gut, ich trinke gut, ich freue mich, ich sehe Leute und die Stimmung ist gut.
Okay, überrascht ein bisschen, weil man hört ja irgendwie ein bisschen auch was anderes aus China in den Medien, aber schön, dass es dir gut geht und du bist ja auch noch am Leben, obwohl du auf dem Land bist.
Ich sag mal so, ich spreche die Sprache, ich spreche mit vielen Leuten, ich sehe viele Leute und also wir kennen das, also ich bin ja schon lange in China unterwegs, vielleicht wissen das nicht alle, ich habe hier 10 Jahre gewohnt, ich bin seit über 20 Jahren in Sachen China auch beruflich unterwegs. Und die Berichterstattung über China in Deutschland kann man, würde ich sagen, 70% in der Pfeife rauchen. Ich habe gerade wieder im Spiegel Online einen Artikel gelesen, der von Corona-Chaos in China erzählt hat mit der Unterschrift "Auf dem Land wartet der Tod". Also das ist so das Niveau von Jungkorrespondenten, die Sprache nicht sprechen, die sich von irgendwelchen Übersetzern irgendwelche Horrorgeschichten übersetzen lassen. Ich will nicht sagen, dass Corona hier nicht gibt, will ich gar nicht machen, aber ich glaube, dieser Sensationalismus, mit dem rangegangen wird an dieses ganze Thema, entspricht nicht dem, was hier im Land wirklich los ist. Ich kann keine Zahlen liefern, aber man ist hier natürlich noch in einer leichten Krisensituation, aber hier sterben die Menschen nicht auf der Straße, hier wird offen drüber geredet und das ist natürlich ein Thema, aber es ist ähnlich wie bei uns. Es ist bei weitem nicht so, dass wir hier Zustände auf der Straße haben, die irgendwie der Pest im Mittelalter gleichkommen. Muss man einfach realistisch sehen und in wenigen Monaten wird es auch hier überstanden sein und wie gesagt, diese ganze Berichterstattung, weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört, mich da zu sehr drüber aufzuregen. Also China ist ein super Land zum Reisen und das wird dieses Jahr auch wieder für Touristen öffnen. Kann ich nur empfehlen, Leute, kommt her, guckt euch das Land an. Das Land ist wirklich sehr bereisenswert. Punkt.
Ausrufezeichen.
Jawohl.
Vielleicht dann sogar eher. Ja, also es ist ja immer interessant zu sehen oder zu hören, wenn jemand wirklich in dem Land ist und aus dem Land berichten kann. Das ist, glaube ich, immer besser, sich vor Ort ein Bild zu machen oder diese Informationen von vor Ort zu bekommen.
Dafür ist Reisen ja auch da, dass Menschen selbst in die Zielgebiete fahren, sich selbst ein Bild machen, sich selbst informieren und sich das Ganze nicht vom Spiegel, der Bild oder sonst wem irgendwie vorkauen lassen, sondern selbst reisen, selbst hinfahren, mit Menschen reden, so wie es geht und sich ein Bild machen. Genau wie man nicht immer nur über andere Menschen reden, sondern mit anderen Menschen reden soll. Das ist immer besser, als sich nur was vorkauen zu lassen. Dafür ist unsere Branche wirklich, wirklich wichtig. Ja.
Und ich möchte jetzt einmal Habeck zitieren auf der DRV-Tagung: Reisen ist das Gegenteil von Krieg.
Jawohl.
So. Und deswegen ist Reisen so wichtig.
Da will ich ja fast ein bisschen stramm stehen, wenn ich das höre.
Nee, bleib du mal hier auf deiner Couch sitzen in China.
Wobei in Deutschland, wenn ich das so ein bisschen aus den Medien von hier aus verfolge, sitzt man auf dem Sofa im Moment auch ganz stramm. Zwinker, zwinker.
Ja, ach, ich glaube, da reden wir dann jetzt über politische Sachen und über Medienberichterstattung und sowas. Und ich glaube, das passt hier nicht rein in einen
Reisepodcast. Glaube ich auch. Wir halten fest, Bobby Habeck sagt, Krieg ist das Gegenteil von Tourismus. Nein, umgekehrt. Tourismus ist das Gegenteil von Krieg.
Genau. Ja, ansonsten, was gibt es hier Neues? Es fand die CMT statt in Stuttgart, wohl auch sehr erfolgreich.
Ja, habe ich auch gehört.
Ich habe wirklich Bilder gesehen mit Massen von Leuten, fast also wie vor der Pandemie. Und ich glaube, jeder Aussteller war sehr, sehr glücklich über die CMT. Und ja, es gab auch die erste Fuhrreiseanalyse mit ein paar Daten. Wenig Überraschendes, nichts, was man nicht schon vorher so ein bisschen geahnt hatte. Also die Deutschen sparen nicht am Haupturlaub. Es sind eher so die kleineren Reisen, die 3-4 Tage Städtetrip oder sowas, die vielleicht nicht so häufig stattfinden. Mittelmeer wird der große Sieger werden, so sagen die ersten Zahlen. Fernstrecke wird es ein bisschen schwerer haben, steigt zwar auch, aber ein bisschen langsamer als Mittelmeer. Also die großen Gewinner, Griechenland, Spanien. Spanien, Türkei natürlich. Davon geht man irgendwie aus, die auch so ein bisschen, ja, die Kosten überschaubarer machen.
Ja.
Ja, das sind so die ersten Ergebnisse. Aber wie gesagt, nicht so wirklich Überraschendes. Was Ulf Sonntag ja auch schon irgendwie Ende 2022 gesagt hat. Ich glaube, im November haben wir mit ihm gesprochen, ne?
Ganz genau.
Da hat er es auch schon so vorhergesagt. Also interessante Folge, hört auch nochmal rein. Ja, das ist so das Neueste hier und wir bereiten uns alle auf die ETB vor.
Ja, sehr schön. Da bin ich auch wieder da, Sven.
Ja, das freut mich sehr. Ja, ja.
Und da bringe ich einen Geschichtenkorb aus China mit und dann setzen wir uns mal zusammen bei einem Kaltgetränk oder sowas.
Sehr, sehr gerne. ITB wird immer ein bisschen knapp, aber wir werden sicherlich irgendwie hier und da mal eine Zeit finden, ja, wo wir uns zusammensetzen können oder in irgendeiner Halle über den Weg laufen.
Aber bevor wir das tun und rede von Prognosen, haben wir heute einen super, super interessanten Gesprächspartner, der schon mal bei uns war. Glaube ich, unser vierter oder fünfter Hin- und Weg-Gast im Jahre 2020. Mhm. Und ich bin total happy, dass er wieder dabei ist. Denn er ist nicht einfach irgendwer, sondern er ist der Chefredakteur der führenden touristischen Branchenzeitschrift FVW. Und wir begrüßen recht herzlich, lieber Sven,
Klaus Hildebrand.
Hin und Weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Ja, Herr Hildebrand, auch Sie sind einer der wenigen Gäste, die wir zum zweiten Mal begrüßen dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, ist mein Vergnügen. Hallo in die Runde.
Herzlich willkommen.
Und auch mit Ihnen starten wir in die PR-freie Zone, wo wir bitte ehrliche Antworten von Ihnen hören möchten. Und wir würden Sie auch unterbrechen, wenn es zu sehr abschweift. Aber wir fangen eigentlich mit einem ganz guten Lob an und einer ganz guten Beobachtung, die wir in den letzten, ich glaube, 3 Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben im Podcast. Sie waren damals auch einer unserer ersten Gäste. War schon ganz spannend. Die FVW hat sich ja sehr vielseitig an die neuen Medienlandschaft und an die neuen Gegebenheiten eigentlich sehr gut angepasst. Wo drückt der Schuh noch?
Der Schuh drückt natürlich, dass der Markt noch nicht wieder da ist, wo er mal war, wie in allem. Aber in der Tat, ich würde sagen, wir sind heutzutage eigentlich ein Digitalunternehmen. Wir machen natürlich immer noch unser Printmagazin alle 14 Tage, die Basis. Aber unser Hauptgeschäft ist mittlerweile digital. Wir haben in der Pandemie eine große Reichweite gewonnen über unsere 4 Newsletter morgens, mittags, abends plus Business Travel. Wir machen ganz viele Events, virtuelle, auch reale Events sind wieder angesprungen. Also das ist mittlerweile ein riesen Geschäftszweig für uns. Und dadurch haben wir uns eigentlich auch total gedreht. Ich hatte neulich auf dem FVW-Kongress ein Interview mit Laura Meyer. Ja, das ist die Chefin der Hotelplan Group, die vorher in der Medienbranche arbeitete. Und die sagte den schönen Satz, ja, die Reisebranche sagt immer, ach, wir haben so eine Challenge und so einen Druck durch die Digitalisierung, wir müssen es umstellen. Sie sagt, die Medienbranche hatte einen viel größeren Druck und hat sich viel weiter umgestellt. Das habe ich natürlich gerne gehört. Aber in der Tat ist es manchmal so. Ich glaube, wir Medienunternehmen hatten einen viel größeren Digitalisierungsdruck. Und für unser Unternehmen kann ich zumindest sagen, dass wir da sehr stark auf reagiert haben.
Ich habe direkt eine Anschlussfrage daran. Wie schwer war das denn? Also innerhalb von 3 Jahren sich umzustellen auf einem, da war ja wirklich viel offline und jetzt bei Ihnen alles online, wirklich Respekt davor, innerhalb von 3 Jahren das zu schaffen. Was war das Schwierigste? Die Mitarbeiter mitnehmen, plötzlich zu sagen, ey, ihr schreibt jetzt online oder was, wo lag die Herausforderung?
Die Mitarbeiter waren immer schon online. Wir haben seit 98 sind wir online. Wir hatten nie eine Trennung zwischen einer Print- und einer Online-Redaktion, weil wir auch so diese Diskussion gar nicht haben wollten, so nach dem Motto, das sind die alten Printsäcke und das sind die jungforschen Onliner. Das haben wir immer gemeinsam gemacht. Aber das Thema digitale Events, zum Beispiel unsere Counterdays, unsere neue Plattform Counterplace, das hat dem Ganzen nochmal einen ganz neuen Schub gegeben. Wir haben mittlerweile sogar ein eigenes TV-Studio bei uns jetzt gerade eingeweiht. Also wir haben uns da nochmal deutlich ausgerichtet. Die große Challenge war eigentlich im Grunde auch, das alles zu investieren in der Krise. Und ich sage ganz offen, unsere Muttergesellschaft, DFV Mediengruppe, wären wir da nicht durchgekommen. Das ist einer der größten deutschen Fachverlage. Die haben über 100 Titel, von der Lebensmittelzeitung bis Horizont, von der Textilwirtschaft bis zur Fleischwirtschaft, alle Branchen. Und wir haben unheimliche Learnings und profitieren von deren Systemen. Alleine hätten wir das als kleines mittelständisches Unternehmen nicht investieren können.
Es gibt ja jetzt auch Nachwuchs in der Chefredaktion. Wie fühlt sich das an?
Ja, wir sind zu zweit. Ein neuer Kollege ist da. Übrigens ein Kollege mit ganz, ganz starkem digitalen Entwicklungs-Background. Der hat bei großen Tageszeitungen, Neue Osnabrücker, Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, Schweriner Volkszeitung, riesen Digitalisierungsprojekte gestemmt. Das ist ganz, ganz bewusst natürlich ein Kollege, der Skills mitbringt, die auch ich nicht habe. Der will ich in Digitalisierungsprojekte vorantreiben können. Also wir haben jetzt einen Mix. Ich bin sozusagen der alte Branchenhase. Er bringt die ganze Digitalisierungserfahrung mit. Und natürlich, ich bin ja auch schon im fortgeschrittenen Alter von 61, also schon, ich sag bei uns immer, ich bin der Letzte, der noch Thomas Cook persönlich gekannt hat. Und also so gesehen ist das natürlich auch ein Zeichen, dass natürlich irgendwann auch mal eine Nachfolge dann antritt. Zufälligerweise ist der neue Kollege auch 15 Jahre jünger als ich. Das man sich ja gar nicht vorstellen kann.
Sehr gut, sehr gut. Die letzte Frage in der PR-freien Zone. Die letzten 3 Jahre in 3 Sätzen, die nichts beschönigen oder verschlechtern sollen, wenn es möglich ist in 3 Sätzen.
Die waren unheimlich zehrend, auch wir waren fast 2 Jahre in Kurzarbeit. Aber andererseits war es komischerweise auch noch nie so spannend, weil es gab noch nie so viele News zu berichten wie in der Pandemie. Wir hatten noch nie so hohe Zugriffszahlen. Und komischerweise, obwohl es eine total schwere Zeit war, ist das Team ziemlich zusammengewachsen. Das ist ja immer so ein bisschen in Krisensituationen, rückt man zusammen. Also der Spirit war manchmal besser als vorher, auch wenn der Rahmen ganz, ganz schlimm war. Und davon zehren wir ein bisschen für die Zukunft.
Sehr gut. Und über die Zukunft wollen wir auch reden, deswegen auch gleich mal zur ersten Frage außerhalb der PR-freien Zone. Wir haben ja im Herbst 2020 das letzte Mal hier gesprochen. Der Optimismus war auch da ziemlich ungebrochen, trotz der großen Probleme, deren wir uns in der Gesamtheit ja noch gar nicht so bewusst waren. Da hatten wir ja noch über 2 Jahre Pandemie vor uns. Sie sprachen von guten Hygienekonzepten, kamen da gerade auch aus der Türkei zurück, neuen medialen Möglichkeiten, die sie jetzt auch umgesetzt haben und waren guten Mutes, dass die Deutschen immer wieder werden reisen wollen. Woher kommt generell dieser Optimismus, den Sie haben? Wo kommt das her? Ist das wirklich was auch Teil Ihres Unternehmens, Ihres Arbeitsumfeldes ist, oder ist das wirklich was Sie auch selbst so mitbringen? Ja?
Das ist wirklich von mir eine Grundeigenschaft. Ich gehe manchmal auch Kolleginnen und Kollegen ein bisschen auf die Nerven, weil die immer dann sagen, ja, in Krisen, ach, der färbt wieder alles rosa-rot und der will uns jetzt nur beruhigen und wird schon. Ich bin aber wirklich grundoptimistisch aufgestellt von der Person her und auch wir als Unternehmen sind eigentlich grundoptimistisch aufgestellt. Wir machen seit 55 Jahren gibt's RVW, machen wir Fachjournalismus. Es gab alle möglichen Krisen, 9/11, man hat alles miterlebt, was es gab, Finanzkriese, Irakkriege, da war ich auch schon immer dabei. Es ging immer weiter und wir haben immer die Position gehabt, die Leute werden reisen wollen, sie wollen was Neues erleben, das wird immer wieder weitergehen. Auch für uns als Medienunternehmen, wir hängen ja nur unmittelbar an der Branche, aber auch für die Branche selber. Und vielleicht hilft da so ein bisschen diese Gelassenheit, dass man schon so viele Krisen miterlebt hat und jetzt diese Nahtoderfahrung der Corona-Pandemie auch überstanden hat.
Nahtoderfahrung. Ein interessanter Begriff für die Branche, aber vielleicht gar nicht so falsch.
Sie haben aber auch Ende, also zu dem Optimismus passt ja auch, dass Sie Ende 2022, ich glaube in der letzten Ausgabe der RVW war es, 10 Gründe, warum 2023 ein sehr gutes Jahr wird. Ich habe mir auch gerade nochmal alles durchgelesen und auch die Kommentare mir durchgelesen. Also es gab viel Zuspruch dafür. Mit welchem Realismus schauen Sie wirklich in die Zukunft? Also was werden die größten Probleme in den nächsten Jahren? Oder war das einfach auch nur, ich hatte damals bei der FVW, Entschuldigung, bei dem DRV-Kongress in Berlin so ein bisschen den Eindruck, man musste alles positiv sehen, weil sonst wäre die Stimmung halt umgeschlagen ins Schlechte. Ihr Artikel, wie viel Realismus ist dabei und wie viel war jetzt einfach so für die Branche Mut machen?
Das war ganz witzig.
Passt eigentlich in die PR-freie Zone.
Ja, wir haben in der Redaktion diskutiert, machen wir einen Kommentar, so ein bisschen abwägen die Schwierigkeiten und die Chancen. Und Schwierigkeiten sind natürlich bekannt, ne? Inflationsrate, abschwächende Wirtschaft, Energiepreise und so weiter und die Chancen. Und dann habe ich damit angefangen und habe gesagt, oh mein Gott, das ist ja ein Kommentar, den will keiner lesen. Das haben wir alle schon mal gesehen und sowohl als auch und könnte ja, aber müsste auch, aber könnte ja eigentlich. Und habe gesagt, nein, ich bin wirklich überzeugt. Ich sag mal natürlich, es war ein Tick weit zu optimistisch vielleicht, aber ich würde sagen 80% davon stimmen. Ich wollte dann wirklich auch einen Kommentar zum Jahresende oder zum Jahresanfang schreiben, der nach vorne geht. Und ich bin auch wirklich davon überzeugt. Und übrigens die Buchungszahlen der letzten Tage seit Weihnachten, ich habe diese Woche mit ziemlich vielen Leuten gesprochen, mit großen Reisebüroorganisationen, mit Veranstaltern, seit Dezember knallt es. Thomas Bösel von der QTA sagte den schönen Satz, es fühlt sich fast an wie im Januar früher, also in der Hauptbuchungszeit. Ich glaube, dieses Jahr wird wieder richtig losgehen. Die Challenge wird sein, wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, der Umsatz der Sommersaison bei den Reiseveranstaltern und auch im Vertrieb war ja fast auf vor Corona-Level. Einige waren sogar drüber. Aber es waren weniger Gäste, weil es gab einen Gap zwischen Teilnehmer und Umsatz. Es ist teurer geworden, die Leute haben sich mehr gegönnt. Es gab so 10-15% Unterschied da. Das wird dieses Jahr natürlich auch weiter anhalten, weil Reisen ist nochmal teurer geworden, Energiepreise, die Flugpreise sind teuer, die Hoteliers haben nochmal die Preise angezogen, die haben Energiekosten, die haben höhere Personalkosten. Also es wird diesmal nochmal wieder teurer. Also so gesehen werden es noch weniger Leute sein. Und das Problem wird dann natürlich irgendwann sein, solange natürlich der Umsatz stimmt, ist, kann man ja sagen, alles okay und wir haben auch sogar höhere Margen und so weiter und es wird ja auch sogar nicht ganz so voll in den Hotels und so weiter. Aber man muss natürlich sehen, dass da auch nicht was wegbricht. Von jetzt mal einmal aus der Vergangenheit zitiert, Wolfgang Weser, damals der langjährige Chef von Neckermann, hat immer gesagt, der Markt wächst von unten. Um die Millionäre und die reichen Leute müssen uns keine Sorgen machen, die reisen immer, die haben das Geld. Aber die Familien, die Menschen, die sich das sozusagen fast vom Munde absparen, einmal im Jahr den Urlaub machen, da muss man aufpassen, dass diese Klientel nicht wegbricht. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass da etwas wegbrechen könnte.
Nun haben wir mit dem EuGH-Urteil zum Thema Pauschalreiserichtlinie und wie das jetzt auch während Corona ausgelegt wurde, ja gleich so ein bisschen so einen Dämpfer bekommen, so einen thematischen, inhaltlichen Dämpfer Anfang des Jahres, der auch so ein bisschen zeigt, dass die Lobbyarbeit der Tourismusbranche eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt, was Gesetzgebung angeht, europaweit. Wir haben ja auch während der Pandemie eine Politisierung der Branche gesehen, also die sich auch lobbymäßig wirklich erstärkt hat und auch in Berlin eine Stimme bekommen hat. Aber wir merken jetzt, da kommt schon so der erste Wind des Jahres irgendwie uns entgegen, oder? Kann man das so sagen?
Das würde ich ein bisschen differenzierter sehen, weil wir haben ja nun mal eine unabhängige Justiz und die Justiz und auch die Gerichte haben ja in den letzten Jahren, egal worum es geht und auch pauschale Reiserichtlinie, die anderen Dinge extremst verbraucherfreundlich ausgelegt. Ne? Das ist immer der Name Verbraucher und in diesem Fall waren sie auch wirklich, die waren ja auch wirklich gekniffen, die da gereist sind und ein bisschen der böse Konzern, der dann da noch an verdient. Also in der Lobbyarbeit insgesamt würde ich ein anderes Fazit ziehen in der Krise, weil wie die Branche unterstützt worden ist, gerade die Überbrückungshilfen, es haben ja wirklich vor der Pandemie gedacht von, keine Ahnung, von 10.000 Reisebüros und 2.000 Veranstalter bleibt vielleicht noch die Hälfte übrig nach dem ersten Lockdown. Es sind ja fast alle noch da. Es gab ja kaum Insolvenzen. Es gab Betriebsaufgaben, stille Betriebsaufgaben. Es gab ein paar Insolvenzen. Mir fällt da ein China-Veranstalter in Hamburg ein. Aber es waren wirklich wenige. Die kann man ja an einer Hand abziehen. Und es waren nicht viel mehr, als man sonst auch hatte. Also das war wirklich ein Riesenerfolg der Verbände, dass da diese Überbrückungshilfen geflossen sind. Und es gab ja wirklich Unternehmen, denen ging es ja fast genauso gut wie vorher.
Aber was ich meinte, ist tatsächlich, was Gesetzgebung angeht und auch Anpassung von Gesetzgebung. Und wir haben ja immer noch die Pauschalreiserichtlinie in der Form oder fast genau in der Form, in der sie konzipiert wurde. Und die wird in Deutschland immer noch sehr hart ausgelegt. Und wir sehen jetzt mittlerweile auch im europäischen Rahmen. Also da ist ja noch einiges an Arbeit, was gemacht werden muss, wenn man dort zumindest ein bisschen das Ganze aufweichen will. Weil man muss ja wirklich sagen, der deutsche Reisende, und das muss nicht schlecht sein, ist ja einer der bestgeschützten Konsumenten, die es gibt auf der Welt. Also wo gibt es das, dass ein Konsument wirklich kaum noch alleine irgendein Restrisiko trägt, wenn er eine Reise buchte?
Oder? Ich glaube auch, das ist vielen Konsumenten gar nicht so bewusst. Wir haben ja vom gesamten Reisemarkt vor Corona ist ungefähr die Hälfte des Marktes organisierte Reise, also alles, was über Reisebüros, Reiseveranstalter läuft, und die andere Hälfte ist selbst organisiert. Das sind die Leute, die sich ins Auto setzen und über ein Ferienwohnungsportal ein Fevo buchen oder über Booking ein Hotel und dazu einen Billigflug. Und die sind natürlich längst nicht so abgesichert. Das ist wirklich in der Tat so. Und es steht ja in Brüssel jetzt auch die Revision der EU-Pauschalreiserichtlinie an. Und da musste die Branche fast eher aufpassen, dass es nicht nochmal wieder verschärft wird. Ja. Weil gerade in Brüssel ist der Verbraucherschutz sehr hoch aufgehängt, auch im Europäischen Parlament. Ich meine, als Politiker kann ich mich mit Verbraucherschutz profilieren. Ich kann mich nicht damit profilieren, dass ich sage, ich habe das Leben für TUI und Co. gerade mal ein bisschen einfacher gemacht. Und Urlaub betrifft alle, in alle Länder. Also so gesehen ist das in der Tat richtig, da stimme ich zu. Der Verbraucherschutz ist sehr hoch. Andererseits, ich glaube, die Branche könnte es eigentlich viel positiver drehen. Also dieses Rundum-Sorgnis-Paket und auch die Rückbeförderung in der Pandemie, die sind ja nicht vom Außenminister zurückgeholt, die waren die meisten, sondern von den Reiseveranstaltern. Das müsste die Branche fast noch viel offensiver sagen, dass sie wirklich in unruhigen Zeiten ein super Sicherheitspaket hat.
Aber prinzipiell kann man doch sagen, dass es für Reiseveranstalter eigentlich immer komplizierter wird und zusammengenommen mit den ganzen Krisen, lohnt es sich überhaupt noch Reiseveranstalter zu sein?
Ja, es wird wirklich kompliziert. Es sind übrigens nicht nur die rechtlichen Dinge, es sind auch nochmal die steuerlichen Sachen. Auch da hat sich noch was geändert. Das ist wirklich nur was für die Fachöffentlichkeit. Die Margenbesteuerung wurde noch verändert, dass man zum Beispiel keine negativen Margen mehr verrechnen kann. Das ist jetzt sehr spezifisch, aber es bedeutet, ich konnte früher Reisen, die ich mit Verlust verkauft habe, weil irgendwie Last Minute, ich musste was loswerden, konnte ich verrechnen steuerlich mit denen, umsatzsteuerlich mit denen ich Gewinnen gemacht habe. Das kann ich nicht mehr. Da, auch das beeinflusst wieder die Marge der Reiseveranstalter. Es gibt so viele kleine Dinge, die das schwierig machen. Trotzdem lohnt es sich ja noch und die Branche hat ja auch Geld verdient. Und wir können zurück auf das, was wir gerade gesagt haben. Im Moment haben die Reiseveranstalter ja mit weniger Gästen mehr Umsatz. Das ist also eher ein Zeichen dafür, dass sie auch dann vielleicht auch höhere Margen realisieren können, dass sie höhere Umsätze. Und im letzten Jahr haben die Veranstalter auch sehr davon profitiert, dass sie Urlaub sich einfach was gegönnt haben. Eben 5 statt 4 Sterne, 2 Tage länger im Schnitt. Also da kann man schon von leben, aber es ist immer eine dünne Marge.
So, sorry, wenn ich da nachhake, weil das war auch in Ihrem 10-Punkte-Plan, nenne ich das jetzt mal. Das war ein Punkt, den ich nicht ganz so verstanden habe. Wenn, also klar, es reisen weniger Leute, die aber teurer reisen. Aber das heißt doch, dass sich eigentlich viel mehr Veranstalter um viel weniger Leute prügeln, in Anführungszeichen. Und Konsequenz ist doch dann eigentlich innerhalb des Marktes, naja, wir müssen den anderen preislich unterbieten, damit der Kunde bei uns bucht. Das heißt, die Margen würden ja eigentlich kleiner.
Ja, wir haben es im vergangenen Jahr ja nicht gesehen, dass da der ganz große Preiskampf ausbrach. Jetzt im Moment wird der Preiskampf eher über die Frühbucherpreise getrieben, weil man natürlich will, dass man die Familien kriegt. Und wenn man die Kinder nicht hat, hat man die Eltern nicht. Und dass man auch dort jetzt etwas macht. Da, das übrigens scheinen die Verbraucher, zumindest was so eben die ersten Trends zeigen, darauf anzuspringen. Aber es stimmt, tendenziell ist der Preisdruck nach wie vor groß. Aber jetzt im letzten Jahr war er nicht ganz so hoch. In diesem Jahr mal schauen. Aber auch man muss ja auch sehen, dass die Unternehmen selber sehr viel schlanker aus der Pandemie rauskommen, als sie vorher waren. Alle haben ja Personal abgebaut. Einige haben in größerem Stil entlassen und selbst diejenigen, die nicht entlassen haben, denen sind Leute abgewandert, weil die auf gut Deutsch die Schnauze voll hatten von Kurzarbeit oder auch einfach in anderen Branchen andere Jobs gefunden haben. Alle sind ja schlanker als vorher, auch digitaler als vorher ein Stück weit, was dringend notwendig war. Also so gesehen können sie dann auch vielleicht trotzdem noch ihr Ertragsniveau halten oder sogar steigern.
Vor welchem Hintergrund ist denn dann dieses, naja, kann man es noch Gerücht nennen, die Übernahme von der Tour von FTI zu sehen? Ist es dann nicht dieser Preiskampf, der dann halt vielleicht doch dazu führt, dass man nicht genügend Gewinn machen kann als großer Reiseveranstalter? Wie sehen Sie das? Sie waren ja gestern einer der Ersten, der das Handelsblatt dann irgendwie auch oder den Artikel im Handelsblatt aufgenommen hat.
Ja, das ist schon vor dem Hintergrund der Konsolidierung zu sehen. Also da wird versucht, einer rauszunehmen sozusagen. Wir haben ja in Deutschland eine völlig andere Situation als in allen anderen europäischen Märkten. Nehmen wir UK oder Skandinavien oder Benelux. Dort gibt es fast immer 2, 3 große und das meistens immer die TUI dabei, die den Markt eigentlich im Grunde kontrollieren. Und in Deutschland haben wir ja ein großes Vielfalt von Reiseveranstaltern. Wir haben die großen, wir haben TUI, DIA Touristik, FDI, wir haben aber auch Schauinsland, Altours, extrem erfolgreich in der Krise, Vitours, die auch nicht mehr ganz so klein sind, gehören zu Hotelplan, plus noch jede Menge andere X-Veranstalter von LMX bis Coral, die alle auch Sunny Beach anbieten, von Mallorca bis Antalya. Also da gibt es eine ganz große Vielfalt, was gut ist für die Hoteliers und auch gut für den Vertrieb in Deutschland, weil ich habe eben ein großes Angebot, aber ich habe natürlich nicht ganz die Margen, die ich zum Beispiel in anderen Ländern habe, in Skandinavien zum Beispiel, schreiben die Unternehmen andere Margen, auch in UK teilweise. Also das ist schon die Motivation. Es gehört allerdings ja immer 2 dazu. Es gehört einer dazu, der kaufen will und einer, der verkaufen will. Ne? Und ohne, wenn es sich keinen Verkäufer gäbe, gibt es auch keine Deals. Also Schauinsland und Altus zum Beispiel sind beide Familien im Besitz, die wollen nicht verkaufen, die hätten immer verkaufen können, wollen sie nicht. Bei der Familie Kassner sehen wir schon gerade den Generationswechsel auch. Also so gesehen gibt es da nicht mehr viel zu kaufen. Bei FDI ist es so, FDI ist ja im Besitz der Familie Saviris und der Sami Saviris hat ja die Anteile an seinen Sohn übertragen, an den Nagib Saviris. Die Familie Saviris wollte ja nie die Mehrheit haben an FDI. Die mussten das notgedrungen nehmen in der Krise, mussten sie hinein. Und das hat auch der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes damals gesagt, wir engagieren uns, wenn sich auch die Eigentümer engagieren. Das war bei der TUI übrigens auch so. Da musste Mordaschow und andere auch Kapitalerhöhungen zeichnen. Und ja, nun wollten die die Mehrheit haben, nun haben sie die, und der Sohn hat wohl auch schon seit längerer Zeit mal überlegt, ob man da prüfen kann, ob man auch Finanzinvestoren reinbringen, das hat vielleicht nicht ganz so funktioniert. Nun kommt die Dehr-Touristik, ob es was wird, bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht überzeugt. Ich sehe auch nicht so richtig die Vorteile des Deals, aber mal schauen. Also ich, und dadurch, dass es jetzt öffentlich geworden ist, hilft das dem Ganzen natürlich auch nicht. Es schadet auch im Moment den Unternehmen, auch mitten in der Buchungsphase natürlich, wenn da so eine Unruhe reinkommt. Aber ich bin noch nicht überzeugt, ob das wirklich durchgeht. Weil man auch schon seit 2 Jahren redet, und das ist dann, konnte da auch in der Zeit den Sack nicht zumachen.
Okay, ja, interessante Einschätzung, ja.
Aber es ist ja tatsächlich so, also zumindest mein Eindruck ist, dass, auch wenn die Geiz-ist-geil-Mentalität nicht ganz weg ist, das ist nichts, worauf jetzt groß in der Positionierung zum Restart, auch zum gefühlten Ende der Pandemie, wie man das bezeichnen möchte, es ist nichts, worauf jetzt alle irgendwie setzen. Also der Preiskampf wird zwar ausgetragen, aber er wird eher subtil ausgetragen. Oder ist das eine falsche Einschätzung?
Nein, das ist eine richtige Einschätzung. Also auch im letzten Sommer hat ja das Preisthema gar nicht dominiert. Auch jetzt in der Kommunikation geht es ganz stark natürlich um Value for Money. Es geht darum, gerade Familien zu zeigen, was bekommst du für dein Geld. Wir sehen im Moment auch ganz stark, dass All-Inclusive sehr stark gefragt wird. Die Familien wollen Budgetsicherheit. Die wollen wissen, was der Urlaub kostet. Deshalb profitieren im Moment auch stark Destinationen, die das stark anbieten können, wie zum Beispiel die Türkei oder auch Ägypten. Das ist das Thema in der Krise. Es war übrigens auch in anderen Krisen auch schon so, dass die Leute dann natürlich sehr stark auf Value for Money schauen. Also die Leute sind sicherlich bereit, auch ihren Haupturlaub dann einzugehen. Ich bin auch überzeugt, das war auch die Lehre, das war nicht meine, sondern von der Reiseanalyse, die seit sehr vielen Jahren den Markt begleitet, dass dann, wenn das Geld ein bisschen knapper ist, eher an der Zweit- und Drittreise gespart wird. Man macht die große Familienurlaub, man will einmal mal 14 Tage raus, aber mal eben 4 Tage an die Ostsee oder Städtetrip nach Paris oder mal 4 Tage in ein großes Freizeitpark, was ja übrigens auch alles nicht ganz günstig ist. Das wird dann vielleicht doch eher mal eingeschränkt.
Genau, das hören wir ja auch wirklich von allen, dass das eher da dieser Urlaub dann gespart wird oder kürzer ausfällt, anstatt eine Woche oder sowas, dass man vielleicht nur einen Tagesaustrip macht oder sonst irgendwas, genau. Ich will nochmal zu der Lobbyarbeit zurück, denn das ist irgendwie schon, was mir aufgefallen ist. Sie haben gerade auch schon die Erfolge der Lobbyarbeit aufgezählt während der Pandemie. Vor der Pandemie hatte ich den Eindruck, irgendwie Tourismus hat überhaupt gar keine Stimme. Jetzt, Andi und ich waren ja auch Moderator bei der AR-Jahrestagung in Berlin, letzten Jahres, muss man jetzt sagen, 22. Da wurde doch sehr viel über die Lobbyarbeit geredet und man war stolz darauf, dass man jetzt sich kontinuierlich austauscht und sowas. Der Tourismus ist schon irgendwie ein bisschen politischer geworden und die Lobbyarbeit ist eigentlich auch zu einem Schwerpunkt geworden von den Verbänden und wird jetzt auch Gehör finden. Ist das so eine Lehre aus der Pandemie? Vielleicht eine positive Lehre sogar?
Ja, also die Politik hat ja zumindest verstanden, was sie auch mit den Reisewarnungen dann angerichtet hat, und sie hat ja auch verstanden, welches Arbeitsplatzpotenzial der Tourismus hat. Erstmal im Inland natürlich, man sieht jetzt ja auch in Gastronomie in Deutschland, dieser Personalkräftemangel, wo so viele Menschen abgewandelt sind, Restaurants, die mehr Ruhetage haben oder auch geschlossen haben. Also man sieht auch schon, welche Wirkung das hat. Und was ich ganz interessant finde, auch Bundeswirtschaftsminister Habeck, der ja für Tourismus zuständig ist, das Tourismusressort ist ja in seinem Hause, hat sich ja doch sehr positiv geäußert auf die ITB, der vergangenen, auf der DRV-Tagung, und hat ganz stark hervorgehoben, auch dieses Thema Völkerverbindung eine Wirkung. Hat auch vor dem Hintergrund Ukraine-Krieg ja mehrfach gesagt, Tourismus ist das Gegenteil von Krieg. Das waren, finde ich, sehr starke Worte und hat das wirklich hervorgehoben, weil man ja auch gesehen hat, und was auch der Tourismus oder der ausbleibende Tourismus gerade in den Entwicklungsländern angerichtet haben. Wie gesagt, in Deutschland ist die Branche gut durchgekommen, aber in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, da hat es ja wirklich verheerende Schneisen geschlagen, die Pandemie, und wirklich zur Armut geführt. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch bei der Politik angekommen, auch beim Wirtschaftsminister oder auch bei seiner Partei. Da gibt es ja auch einen Flügel, die sagen, ach, Flugreisen und umweltschädlich und so weiter, musste das sein, können die Leute lieber schön im Inland bleiben. Und da gibt es ja auch so Stimmen. Und ich glaube, da hat Habeck auch mit diesen Aussagen stark entgegengewirkt. Also so gesehen ist das Verständnis in der Tat gewachsen, weil sonst war die Branche ja immer so einer, mir hat mal ein Politiker gesagt, der damals Staatssekretär war, ja, die Branche klagt immer, die Tourismusbranche, aber im nächsten Jahr melden sie wieder 3% plus, alles in Ordnung, wieder ein paar mehr Arbeitsplätze geschaffen, alle glückliche Urlauber. Eigentlich haben die doch gar nicht so schwer wegen die Probleme. Und so war ein bisschen die Wahrnehmung in Berlin, aber jetzt hat man gesehen, was passiert, wenn auf einmal Tourismus nicht mehr stattfindet.
Thema Klimawandel, Thema Fachkräftemangel, Sie haben schon einiges gerade angeschnitten. Wie besprechen Sie diese Themen denn in der Redaktion? So, manchmal denke ich gefühlt, ist eigentlich alles schon gesagt, aber vielleicht nur nicht von jedem. Wie gehen Sie das an, wenn Sie so die Themen besprechen? Also Sie sind ja nicht nur Getriebene von den Themen der Branche, sondern Sie setzen auch zum gewissen Grad als führende Branchenzeitschrift ja auch die Agenda mit. Wie gehen Sie das an? Sagen Sie, lass uns mal wieder was zum Thema Klimawandel machen, mal wieder was zum Thema Fachkräfte. Also die Themen sind ja immer da. Wie fasst man das an als Redaktion? Ne?
Ja, also wir nehmen die Themen wirklich seit vielen Jahren sehr ernst. Also wir haben jede Ausgabe eigentlich mindestens ein Stück zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit drin. Wir machen da ganz, ganz viel. Wir machen auch viel zum Thema Fachkräftemangel, Weiterbildung. Wir haben auch so ein eigenes Young-Projekt, Aktion Top unter 30, wo wir junge, tolle Leute vorstellen. Digitalisierung, wir machen das Thema Travel Tech, war bei uns schon ganz wichtig. Das ist auch eine DNA von unserem Kongress. Thema Blockchain zum Beispiel, hatten wir schon vor 5 Jahren die erste Titelgeschichte, wo wir Feedback hatten, was bringt dir denn so einen Unsinn? Das ist doch alles nur unseriöser Bitcoin-Kram. Also so gesehen, diese Themen, wir sind im Moment jetzt auf dem Trichter, dass wir sagen, über die Themen ist geredet und dass es wichtig ist, das weiß jeder, genauso wie Sie es gerade gesagt haben. Wir versuchen das eigentlich immer nutzwertig oder an Beispielen festzumachen. Also wie laufen denn die ersten Blockchain-Anwendungen in der Digitalisierung zum Beispiel? Wie richten sich kleine Unternehmen aus? Was können Reisebüros tun? Wir stellen wirklich das immer in Einzelfällen dar. Also immer so Best Practice, Best Cases. So. Wie kann ein Reisebüro sein Geschäft völlig umgestellt auf digitale Dinge? Wie nutzt es jetzt WhatsApp und andere Medien zur Kundenansprache oder Fachkräftemangel? Es gibt ja Unternehmen, die es schaffen, neue Leute zu finden. Was machen die denn besser? Das ist nicht immer nur eine Frage der Bezahlung. Also wir versuchen das sehr stark immer so an Beispielen zu zeigen oder auch beim Thema Nachhaltigkeit. Was kann man tun? Was machen die Vorreiter? Weil die allgemeinen Themen, das kommt dann so ein bisschen man darf dann nicht immer mit dem Zeigefinger unterwegs sein und das langweilt die Leute dann vielleicht auch und so. Ja, das wissen ja alle, dass man was tun muss. Aber man muss eigentlich zeigen, wie man es machen kann.
Jetzt bleiben wir kurz bei dem Beispiel. Was machen denn einige besser, wenn es ums Thema Fachkräftemangel geht? Können Sie da mal 1-2 Beispiele nennen, über die Sie vielleicht berichtet haben?
Ja, es gibt Unternehmen, die zum Beispiel in der Krise nicht einen einzigen entlassen haben. Das hat eine Sicherheit gegeben. Die haben auch Kurzarbeit gemacht, die haben andere Dinge gemacht, aber die haben es geschafft, da irgendwie durchzukommen. Und das gibt natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Sicherheit. Es gibt Unternehmen, die, wo es einfach vielleicht ein besseres Klima gibt, die ganz viele Dinge machen, die nicht unbedingt gehaltsmonetär sind, wo die Leute sich aber wertgeschätzt fühlen, wo die Verantwortung übernehmen, wo die viel machen können. Viele junge Leute suchen ja auch sozusagen eine sinnstiftende Tätigkeit, die wollen etwas bewegen, die wollen vielleicht nicht unbedingt gleich CEO werden, aber die wollen irgendwas machen. Und da gibt es viele Unternehmen, die es schaffen, diese Leute einzubinden. Wir haben übrigens jetzt auch ein paar neue, bei uns nur ganz kleiner Schwenker, bei FVW Medien ein paar neue junge Leute dabei. Das macht einen so einen Spaß, immer wieder frische Gedanken dabei zu haben. Also die sind dieses ganze Gerede von wegen die Generation Z will nur Work-Life-Balance und so weiter, das ist, sehe ich nicht so. Also man kann da eine Menge machen, aber man muss sich wirklich auch Gedanken machen, man muss sich auch in die Leute hineinfühlen.
Was machen Sie denn, um junge Redakteure an sich zu binden oder zu gewinnen?
Wir werben damit, dass man bei uns eine Menge Verantwortung übernehmen kann. Man kann nicht so schnell Chefredakteur werden, dafür sind wir zu klein und wir brauchen jetzt auch nicht 10 Chefredakteure. Und der alte Chefredakteur ist ja auch immer noch da und hat alle Umsturzversuche überlebt.
Aber hat noch Spaß daran und hat noch Spaß am Job.
Ich schaue auch immer, ob, wenn ich abends nach Hause gehe, ob man in den Bremsen, ob das alles noch funktioniert und so weiter, aber also alles noch da. Aber bei uns sage ich immer, man kann ganz viel Verantwortung übernehmen. Bei uns steht mittlerweile fast jeder vor der Kamera, moderiert auf den Counterplace-Events, moderiert auch auf realen Events. Wir machen ja den Kongress, wir machen aber die großen Counter-Days live, haben wir gerade in Elguna gemacht, 2-mal im Jahr. Wir machen so viele Events. Eine Kollegin war gerade mit einer Reisebürogruppe in Jamaika auf einem Farmtrip. Das hat ja so einen Spaß gemacht. Es gibt ja auch schlimmere Dienstreisen als nach Jamaika, muss man sagen. Und aber das hat ja so einen Spaß gemacht, auch bei der Gruppe. Das war so ein toller Spirit da. Also das sind die Dinge, womit wir die Leute motivieren. Du kannst bei uns eine Menge machen, du kannst bei uns auch eine ganze Menge Themen machen. Also wenn junge Leute da was vorschlagen, dann lassen wir sie auch machen. Also das ist bei uns, glaube ich, warum auch übrigens eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen ziemlich viel lange bei uns dabei sind.
Ja, das stimmt. Das Redaktionsteam hat sich kaum geändert in den letzten Jahren. Das stimmt schon. Wir hatten vor vier Wochen, den Jahresrückblick 22. Und Sie haben jetzt gerade auch die Blockchain angesprochen. Tatsächlich waren, unser Gast damals war André Kiewitz, und tatsächlich waren wir uns alle drei einig, dass das spannendste Projekt tatsächlich die Blockchain ist, auch für den Tourismus. Wie sehen Sie das? Sie haben ja auch viel über Chain for Travel berichtet, und das ist ja auch ein spannendes Projekt. Wo schätzen Sie das ein? Ist das wirklich das interessanteste, der neueste Shit in der Tourismusbranche, und wie viel Zukunft geben Sie dem Ganzen?
Ich gebe ihm eine Menge Zukunft, weil Blockchain ist immer da sinnvoll, wo Riesenmengen Daten ganz schnell und ganz sicher übertragen werden müssen. Und deshalb ist ja die Blockchain zum Beispiel auch in der Logistik, da gibt es zum Beispiel Riesenprojekte, zum Beispiel so eine Riesen-Blockchain-Lösung von Reedereien und Häfen, wo eben auch jede Menge Daten übertragen werden. In der Finanzindustrie, es gibt ja auch schon in der Schweiz Grundbuchämter, die so funktionieren. Also immer da, wo ganz viele Daten im Spiel sind. Das ist ja par excellence in der Touristikbranche so. Deshalb sehe ich da eine große Chance. Natürlich haben wir jetzt auch schon Unternehmen, die da gut mit umgehen können. Wir haben die großen GDS, Amadeus, Sabre und so weiter, die können das auch, aber man kann ergänzen, man kann Transaktionen, die wirklich Mini-Transaktionen sind, sehr kostengünstig umwälzen, und man kann auch diese vorbehaltigen Blockchain gab, so das Thema Energieverbrauch und Sicherheit und so weiter, die sind mittlerweile auch ausgeräumt, weil die Blockchain-Lösungen von heute sind nicht mehr die von vor 5 Jahren. Das entwickelt sich unglaublich schnell. Da sind Heerscharen von Entwicklern, übrigens auch in China und anderen Ländern, aktiv. Also ich sehe da schon ein großes Potenzial. Ich glaube, es wird nicht ganz sofort jetzt die nächsten Jahre die GDS ergänzen. Zum Beispiel Ralf Usbeck, der sich dann bestens auskennt und selber aus dem Metier kommt, sagt ja auch, das ist gar nicht das Ziel. Es ist aber eine Ergänzung für ganz viele Daten, die immer noch vielleicht auf anderen Wegen übertragen werden und wo die Transaktionskosten eigentlich zu hoch sind. Also ich sehe da schon große Chancen in den nächsten Jahren.
Sehen Sie da auch Chancen für die Medien, auch für die FVW, dort involviert zu sein? Großes Thema ist natürlich für die Organisationen, die Teil der Wertschöpfungsketten sind, dort natürlich nicht nur Gelder zu bewegen bzw. Dinge zu bezahlen, sondern, wie Sie sagen, natürlich auch eine einheitliche Datenübertragung zu schaffen. Also inwiefern ist das dann auch für Sie interessant, für Medienunternehmen?
Das ist witzig, das ist nämlich die Frage, haben wir uns auch schon gestellt. Und Ralf Usbeck hat mich vor auch schon, keine Ahnung, 2 Jahren oder so schon mal gefragt, Klaus, ihr könnt da auch mitmachen, ihr könnt auch Validator werden. Man wird Teil dieses Netzwerkes und dann ist man berechtigt, Transaktionen zu genehmigen. Aber ganz ehrlich gesagt, weil wir ein anderes Geschäft haben und wir eben kein Reiseveranstalter, eine Fluggesellschaft sind, die Millionen von Daten hin und her schiften müssen, sehe ich das für uns im Moment noch nicht so richtig. Wir haben uns aber wirklich überlegt, machen wir da mit, gehen wir da mit rein. Wir haben aber für uns den Use Case noch nicht so richtig gefunden. Vielleicht kommt der auch noch, aber bei uns ist es noch ein anderes Geschäftsmodell als jetzt das eines Touristikunternehmens.
Was war schwieriger, das System zu verstehen oder das System dann tatsächlich im Heft zu erklären? Weil das ist ja auch eine Herausforderung. Also ist es ja jetzt nicht ganz einfach, die Blockchain.
Nein. Wie gesagt, wir haben berichten seit vielen Jahren darüber, hat auch damals eine große Geschichte. Und als mein Kollege Jochen Eversmeier im Herbst seine Titelgeschichte geschrieben hat, da hat er auch gesagt, ich fange jetzt nicht mehr bei Adam und Eva an. Wir haben, weil sonst kommt man nicht mehr weiter. Wir setzen ein bisschen was voraus. Und ich glaube, auch eine ganze Menge Menschen haben davon gehört und können das ein bisschen auch schon einordnen. Also wir fangen nicht mehr ganz von vorne an, wie eine Blockchain-Titel funktioniert. Man kann es eigentlich auch relativ gut erklären. So kompliziert ist das alles gar nicht. Man muss sich da sich von diesen ganzen Fachbegriffen, Gas Price und Ledger und der Transaction Fee und sonst wieder nicht abschrecken lassen. Aber eigentlich ist das gar nicht so kompliziert.
Ich glaube, wenn man jemand vor 100 Jahren versucht hätte, unser Banksystem und das wir mit, ne, zumindest Stand heute noch mit EC-Karten, Kreditkarten und generell unser Banksystem, Online-Überweisung, wenn man dem das erklärt hätte, wäre das genauso. Und das ist ja auch eigentlich gar nicht schwer, ne? Das ist immer nur vom derzeitigen Stand der Dinge sieht das immer kompliziert aus, als es eigentlich ist, ne?
Oder wenn man vor 20 Jahren jemanden gesagt hätte, wir machen jetzt einen Podcast.
Zum Beispiel. Vielleicht sogar vor 10 Jahren. Ne? Naja, das stimmt schon. Ne? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist durchaus als Kompliment gemeint, wir sind mit vielen Gästen, brauchen wir für diese Anzahl von Fragen ungefähr eine Stunde. Und mit ihnen geht das also sehr, sehr komprimiert. Also das ist durchaus auch als, sie sind ja als
Ich rede ja auch sehr schnell.
Ja, genau.
Aber das ist eigentlich. Aber man merkt, dass sie komplexe Dinge in möglichst wenige Sätze fassen können.
Ich muss noch einen kleinen Joke erzählen. Ich hatte mal ein Radiointerview auch zum Thema Tourismus. Und dann dachte ich hinterher zu der Moderatorin, die mich zu irgendwie Tourismusentwicklung gefragt hat, ich sage, oh, ich glaube, ich war viel zu schnell für ihre Hörerinnen und Hörer. Nee, ich sagte, ich habe noch nie so viele in 1,30 untergebracht.
Sehr gut. Lassen Sie es trotzdem mal ganz kurz. Mich würde schon interessieren, so für Sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, was steht denn jetzt so an Reisen an und was sind denn so Orte, die Sie planen zu besuchen, unter welchen Umständen auch immer, auf die Sie sich besonders freuen in den nächsten Wochen und Monaten, die Sie vielleicht in den letzten Jahren
konnten? Also erstmal freue ich mich ganz fürchterlich auf die ITB, dass die wieder real stattfindet. Ich war auch letztes Jahr im November auf dem World Travel Market und habe das richtig genossen, da mal wieder die Leute alle zu treffen aus aller Welt. Der lief auch richtig gut, der WTM. War nicht ganz so voll wie früher. Ich würde mal sagen, so vielleicht 80% von dem, was es vor der Pandemie war. Aber ich freue mich total auf die ITB. Wir wollen da auch wieder groß Gas geben als Medienunternehmen. Ich habe auch schon die erste Moderation gerade angetragen bekommen auf dem ITB-Kongress. Also da habe ich total Bock drauf, ehrlich gesagt, mal wieder ITB zu machen nach drei Jahren. Und nach der ITB wird es weitergehen. Dieses Jahr wird auch wieder das Jahr der Events bei uns werden. Wir werden wahrscheinlich ein Event in Griechenland machen, einen Workshop machen wir, diese Ausnahme mit Reisebüros, Reiseveranstaltern. Wir sind mit anderen Destinationen im Gespräch. Wir haben unseren großen Kongress, den wir ja das erste Mal im Ausland gemacht haben. Letztes Jahr in Antalya werden wir auch wieder im Ausland machen. Den werden wir in Spanien machen. Also es geht schon wieder weiter und es kommt auch die eine oder andere Reise dazu. Also letztes Jahr war schon sehr viel, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch sehr viel werden. Aber erstmal ist bei uns der absolute Fokus auf der ITB.
Sie haben das Stichwort jetzt gerade genannt, das wäre noch eine Frage von mir gewesen. Sie findet nach drei Jahren zum ersten Mal statt. Was erwarten Sie von der ITB? Denn ja, wir sind ja auch, oder ich bin ja auch mit vielen Destinationen in Kontakt, mit vielen Reiseveranstaltern in Kontakt. Und es ist so eine kleine Wundertüte dieses Jahr, oder? Man weiß nicht so genau, was man erwarten kann, wie es wird. Alle sind sich einig, naja, es wird auf jeden Fall nicht so sein wie 2019. Aber was da jetzt passiert und was man so erwarten kann, das weiß niemand. Wie gehen Sie in die ITB?
Ja, das ist in der Tat so. Es gibt ja auch schon die ersten Anzeigen. Es gibt ja auch schon einige Aussteller, die nicht mehr kommen. Das fängt von meiner Heimatstadt Hamburg an, bis auch USA, zum Beispiel weniger. Es wird aber, das war in London übrigens auch so, da fehlten auch Aussteller, die sonst immer da waren. Zum Beispiel London hatte immer einen ganz starken USA-Bezug. Da war auch deutlich weniger. Andererseits gab es auch da wieder Aussteller, die dann auch wieder die frei werdenden Flächen genutzt haben. Also es gab eine riesengroße Präsenz der Golfstaaten zum Beispiel und auch von einigen asiatischen Staaten, auch Indien, einige andere Länder haben da richtig Gas gegeben. Also so gesehen denke ich, es wird sicherlich insgesamt ein bisschen weniger werden. Ich weiß gar nicht, ob sich das so in der Größe ausdrücken wird, weil eben auch andere dann mal auch wieder zuschlagen und mehr nehmen. Insgesamt gehe ich auch davon aus, dass es sicherlich weniger Besucher sein werden als 2019. Die Branche ist ja auch ein bisschen kleiner, ne? Die Reiseveranstalter, Reisebüros, wir haben darüber gesprochen, haben auch weniger Leute. Aber ich glaube, es wird trotzdem kein Totentanz. Ganz im Gegenteil, in London war die Stimmung gut, es war voll. Es war auch sogar manchmal ganz angenehm. Wir kennen ja auch noch die ITB, wo man sich durch einige Hallen so durchschlängeln muss. Da ist es dann wie in der U-Bahn in Tokio. Also da, das kann auch vielleicht ganz angenehm sein, dass ein bisschen mehr Zeit ist auch für Gespräche. Ich glaube, die ITB wird gut werden, weil die Leute die Gespräche wollen, den Austausch wollen. Auch ein bisschen müde sind der ewigen Zoom-Konferenzen, die werden bleiben, aber der Austausch wird sein. Ich glaube, die ITB wird erfolgreich werden, bin ich wirklich überzeugt. Auch wenn sie ein Tick kleiner wird, ich glaube auch, es wird sicherlich ein bisschen weniger Party geben, das haben wir auch 2019 schon gesehen, es gab dann eher so die Standpartys, die Happy Hours, so Halle 25 ist ja dann eine ab 17 Uhr eine biergeschwängerte Partyzone. Es wird weniger große Abende so in Berlin geben, so dass sich große Unternehmen da ein Hotel mieten und dass da eine riesen Events machen. Die ersten sind schon wieder avisiert, die Jetta Party und ein paar andere, aber es wird da ein bisschen ruhiger zugehen. Ich glaube, da wird gespart werden. Aber es wird trotzdem eine gute Idee, glaube ich.
Wie beurteilen Sie denn dass das Wochenende wegfällt? Es gibt ja unterschiedliche Stimmen dazu. Manche sagen, das ist ein bisschen schwierig. Manche sagen, es ist eigentlich überhaupt kein Problem, dass die Verbrauchertage wegfallen. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, es gab ja großen Druck, vor allen Dingen auch von vielen Fernreisedestinationen, auch vom Korps Touristik, der Organisation der Fremdenverkehrsämter, die sagten, das bringt für uns wenig. Berlin ist ja auch nicht gerade der Markt so mit dem höchsten Kaufkraft. Da ist da zum Beispiel CMT Stuttgart ganz anders aufgestellt. Also es gibt natürlich gerade auch aus Nahländern, die sozusagen mit dem Auto anzusteuern sind, von Polen bis Österreich und andere natürlich auch, oder aus dem Deutschlandtourismus, Leute, die gerne Publikum gehabt hätten. Aber insgesamt, ich glaube, es ist eher positiv. Der BTM in London übrigens ist auch eine Messe ohne Publikum. Die geht, war immer schon ohne Publikum. Das war eine reine Fachmesse. Und darauf kommt es ja auch wirklich an. Es reduziert natürlich auch für alle Aussteller nochmal die Kosten. Ich musste nochmal das ganze Wochenende den Stand da behalten. Ich musste im Grunde Leute hinstellen, die den Stand bewachen, damit nicht alles mitgenommen wird. Also ich glaube, es ist insgesamt eher positiv. Ich glaube, die Vorteile überwiegen die Nachteile.
Jetzt gerade Rede von Deutschland, Deutschlandurlaub vielleicht als letzte Frage. Sie waren gerade wieder im Urlaub auf Usedom. Ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis, was wir hier preisgeben. Wie wird denn in Ihren Augen, oder wie interessant wird in Ihren Augen in den nächsten Jahren das deutsche Reiseprodukt werden? Das hat ja jetzt wirklich auch während der Pandemie einen unglaublichen Boom erfahren. Aber wie interessant und wie wichtig wird es auch für Sie als Fachpresse mit all den neuen medialen Formen, die Sie sozusagen jetzt auch mitentwickeln? In der Vergangenheit haben Sie ja vor allem durch den, in Anführungsstrichen, internationalen Ausblick auch Ihr Geld verdient. Wie wird das in Ihren Augen entwickeln, dass in Deutschland mehr und auch auf einem anderen Preisniveau gereist werden würde?
Also Deutschland war ja immer schon das wichtigste Reiseziel der Deutschen, gerade auch für kürzere Reisen, für die Reisenden von allen Reisen der Deutschen sozusagen, auch selbst in längeren Urlaubsreisen geht ja ein Drittel ungefähr nach Deutschland und dann da ungefähr nochmal ein gutes Drittel ans Mittelmeer und der Rest in den Rest der Welt. Also so gesehen ist das immer schon unglaublich wichtig geworden, hat nochmal einen Boost bekommen, hat im letzten Jahr ein klein bisschen zurückgegangen, weil die Leute jetzt einfach nach der Pandemie mal wieder raus wollten, die wollten mal wieder ans Mittelmeer oder jetzt auch wieder vermerkt in die Ferne. Alles, was man sich noch vorgenommen hat und was man sehen will. Ich glaube, Deutschland wird wichtig bleiben, gerade auch für die kürzeren Reisen. Es wird wichtig bleiben, auch vor dem Hintergrund, was wir erst besprochen haben. Natürlich, wenn das Geld nicht ganz so locker sitzt, gerade bei Familien, bei Menschen, die von der Pandemie betroffen sind und die jetzt auch durch die hohen Energiepreise und die Inflation betroffen sind, bietet natürlich Deutschlandurlaub auch die Möglichkeit eines kostengünstigen Urlaubs. Wenn ich eine Ferienwohnung mir miete und bekoche mich selbst, das ist noch ein anderes Preisniveau, kann dann mit dem Auto hinfahren, weil das Auto habe ich eh. Also dann ist das schon mal eine günstigere Sache. Deshalb wird Deutschland relevant bleiben. Für uns als Fachpresse, wir haben eine Menge Leserinnen und Leser aus dem Deutschlandtourismus. Es hat sich ja da auch geändert. Auch viele Leser und Leser lernen uns teilweise auch schon an die Fachhochschulen kennen und lesen uns dann weiter. Aber in der Tat, unser Hauptgeschäft, das gilt übrigens nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitbewerber, ist natürlich im Grunde der organisierte Tourismus, das, was über den Reisevertrieb, OTA, stationäres Reisebüro und Veranstalter läuft. Und das ist im überwiegenden Teil das Geschäft, das da draußen läuft. Und das wird für uns auch der Kern bleiben. Man muss dann auch sagen, natürlich im Sales-Markt ist, also wenn man über Anzeigen redet, kommt natürlich nichts aus Deutschland, das kommt alles aus dem Ausland. Wir machen aber auch Veranstaltungen, wir hatten zum Beispiel auch im Counterplace letztes Jahr eine Veranstaltung zum Thema Urlaub in der Nähe. Da ging es um erdgebundene Reisen in Deutschland, auch mit Experten von TUI und anderen Veranstaltern. Das wurde auch ganz gut geschaut. Also das Interesse der Reisebüros ist schon da. Die müssen da auch schon fit sein und da Alternativen bieten.
Aber ein FVW-Kongress auf Usedom, der ist noch nicht absehbar.
Ja, ich liebe Usedom sehr. Ich kann vielleicht verraten, ich habe da auch ein Ferienhaus, deshalb bin ich auch häufig da. Nein. Es ist so, der Kongress, wir haben uns entschieden, ins Ausland zu gehen. Man muss ehrlich sagen, der Kongress in Köln war eine Riesennummer, aber der hat im Wesentlichen von der Travel Expo gelebt, von dieser großen Messe, die wir hatten. Und die, ne, wenn man sich erinnert, Riesenstände, Lufthansa, Riesenstand Bahn, Riesenstand Sixt und so weiter, Riesenstand Amadeus, das kommt so nach der Pandemie nicht wieder. Die Bahnparty, gesponsert, powered by Deutsche Bahn, legendär. Aber natürlich, man muss sehen, das kommt zum Ausland nicht wieder. Und sie haben natürlich im Inland nicht wieder in Köln. Und sie haben im Ausland auch andere Kosten, wenn sie über Messetechnik und andere Dinge reden. Es hat auch nochmal diesen Effekt. Es gab auch Skepsis von Leuten, die gesagt haben, ach, ins Ausland und so weiter. Aber es hat ja auch nochmal einen Effekt. Man ist ein paar Tage zusammen. Nach Köln sind auch viele rein, raus. Auch viele Speaker sind rein, raus, halten ihren Vortrag und sind wieder weg. In Antalya war das anders. Die waren alle da. Auch abends bei der Party konnte man sie alle ansprechen. Ich sag mal ein kleines Beispiel. Mich sprach jemand an. Ich würde gerne mal Sören Hartmann kennenlernen. Können Sie mich mal vorstellen? Und ich sage Ihnen da gleich einen eben weiter am Tresen. So funktioniert eben ein Kongress im Ausland, wo die Leute alle da bleiben und nicht nur für ihren Speakerslot eine Stunde reinkommen. Also so gesehen werden wir das weiter fortführen.
Also positives Feedback für ja eine Premiere, die im letzten Jahr stattgefunden
hat. Ja, das war auch eine Menge Arbeit und natürlich, der Kongress war kleiner, als er früher mal in Köln war, aber alle Kongresse sind kleiner. Auch die DRV-Tagung ist nicht mehr so groß wie jetzt. Wir haben über die DW geredet, die wird auch nicht mehr so groß werden. Aber ehrlich gesagt, auch die DRV-Tagung, eigentlich ist eine Tagung mit 400 Leuten schöner als eine Tagung mit 800 Leuten. Ne? Das ist persönlicher, das ist netter. Wir müssen vielleicht nicht über in der eigenen Branche unseren eigenen Overtourism haben.
Damit sind wir eigentlich am Ende angelangt. Heute haben wir mal die Fragen gestellt. Auch mal eine andere Rolle für Sie. Ne?
War mir ein Vergnügen.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen Ausblick, was den Tourismus, die Touristik im Jahr 2023 angeht, aber auch für die RVW. Alles Gute, viel Glück damit. Ich sende beste Grüße aus China in die Heimat nach Hamburg.
Ich sende auch beste Grüße. Herzlichen Dank, war mir wieder ein Vergnügen, auch für Sie. Ein alles Gute im neuen Jahr.
Und vielen Dank, Herr Hildebrand.
Danke, Hildebrand. Tschüss.
Ciao. Tschüss.